Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
Hallo und herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst. Eine neue Folge, diesmal aus Graz. Wir sind im Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegsfolgenforschung, das uns heute beherbergt, mich und meinen Gesprächsgast. Er ist durch Österreich gefahren, um sein erstes Buch an jeder Universität persönlich abzuliefern. Es geht ums Überleben, es geht um ihn als Person und es geht um Personenschutz. Herzlich willkommen, Markus Schimpel.
Ja, danke für die Einladung. Danke ans Ludwig-Boltzmann-Institut für die Beherbergung.
Wir freuen uns sehr. Die Einstiegsfrage. Wann warst du zuletzt sicherheitsbewusst?
Ja, vor circa einer halben Stunde, wie ich über die Straßen gegangen bin. Und wir müssen links, rechts schauen, um da nicht so zusammengeführt werden vom Straßenverkehr.
Und wir sind in einer doch belebten Gegend von Graz, im Universitätsviertel. Solche Dinge kommen vor.
So ist es, ja. Also ich mache ja so Selbstverteidigung, Präventionskurse eben für Schulen und für alle Altersgruppen. Und da ist elementar eben wichtig speziell für die jungen Altersgruppen, natürlich auch für die Alten, dass man dann einfach die Straße sicher überquert. Das ist sicher ein ganz wichtiger Aspekt.
Gut, das ist der Alltag. Close Protection, so heißt dein Unternehmen. Du kommst aber eigentlich aus dem österreichischen Bundesheer, warst lange beim Jagdkommando aktiv. Erzähl uns mal kurz darüber und dann, ja, den Sprachwitz muss ich machen, wie du den Absprung vom Jagdkommando in die Selbstständigkeit gemacht hast.
Ja, das eigentlich, wie es in meinem Leben ist, wie ich dann auch zum Buchschreiben gekommen bin, ist immer was passiert und dann ist das nächste passiert. Also ich bin von einem ins andere gekommen. Und wie ich überhaupt beim Militär eingerückt war, ich habe ja leistungssportmäßig Judo gemacht, ich habe Staatsliga gekämpft, ich war ein Jahr beim Judo-Trainingslager, habe für Leibniz sehr lange in der Staatsliga gekämpft und wollte dann ins österreichische Nationalteam und habe mich dann halt schwerer verletzt. Und dann war irgendwann einmal die Stellung und dann bin ich eben da in Graz, habe ich meine Stellung gemacht, dann habe ich relativ hohe Wertigkeit gehabt. Und mein Vater war früher Fallschirmspringer und ich habe dann halt bei der Stellung eingeschrieben, ja, wo wollen Sie hin? Und dann habe ich gesagt, ja, Fallschirmspringen. Und dann habe ich in Wiener Neustadt meinen Grundwehrdienst gemacht und war damals eben, haben die Gruppenkommandanten waren Jagdkommandoausbilder und weil ich dann schon dort war, habe ich dann gleich einen Jagdkommandokurs gemacht. Und dann bin ich eben fast ein Jahrzehnt war ich dann Ausbilder beim Jagdkommando.
Und gleichzeitig vom Jagdkommando aus auch in Personenschutzaufgaben eingesetzt?
Ja, das war so 1997, 98, also schon sehr, sehr lang her, haben wir vom Abwehramt, vom Inlandsnachrichtendienst eben den Personenschutz übernommen. Damals hat es eben zwei Institutionen gegeben, die staatlichen Personenschutz praktiziert haben. Das war einerseits die Eco Cobra, die die ganzen Politiker beschützt hat und das Jagdkommando dann in weiterer Folge eben die höheren Militärs und damals war es ein Verteidigungsminister, mittlerweile ist eine Ministerin, eben im In- und Ausland bedeckt haben. Im Inland natürlich in Zusammenarbeit mit der Exekutive. Und da war ich eben in der Lehrstabsgruppe drinnen, also ich hab eine staatliche Ausbildung im Personenschutz. Mittlerweile hatte der militärische Personenschutz zur Militärpolizei gewechselt.
Und du warst dann quasi hausintern oder ressortintern?
Genau, also ich war quasi in der Lehrstabsgruppe drinnen. Wir haben im In- und Ausland eben Einsätze eben vollzogen und da war ich eben zwei Jahre drinnen und dann bin ich in die berufliche Weiterbildung gegangen. Also so um die Jahrtausendwende, habe dann noch den einen oder anderen Einsatz gemacht, auch einen mit dem Jagdkommando noch. Beim Personenschutz habe ich dann eben die Militärpolizeiausbildung gemacht und war dann eben in Bosnien noch im Einsatz, also immer in leitender Funktion, also war dort immer Kommandant von dem Militärpolizeielement und dann eben auch in Israel war ich fast zwei Jahre. Da war ich auf den Golanhöhen, hat es eben drei Militärpolizeikommandanten gegeben. Auf syrischen Seiten, also für ganz Syrien zuständig, wenn da UN-Bewegungen waren von den Golanhöhen weg, war eben ein Philippine-Kommandant, dann hat es zwischen Alpha und Bravo geht, also zwischen die Grenzzäune im Syrien, Israel, war eben ein Inder-Kommandant und ich war halt auf der israelischen Seite zuständig.
Und wann bist du da zurückgekehrt?
Das war eigentlich das vorletzte Kontingent, bevor Österreich dann quasi den Golan-Einsatz beendet hat. Also da hat es schon geclasht. Also da waren schon die einen oder anderen Unruhen, wo er auch mit dabei war, also mittendrin. Also im Jahr 2012 war eben die vorletzte Rotation, also bis dorthin bin ich geblieben. Ich war selber 2 Rotationen oder 3 Rotationen unten. Also so 18 Monate werden es gewesen sein.
Und der Übergang in die Selbstständigkeit war dann ein fließender?
Ja, relativ fließend, ja. Also ich habe durch die Kontakte auf dem Bundesheer und durch die Referenzen habe ich dann relativ schnell den Personenschutz im Fuß gefasst, habe dann die Konzession gehabt mittlerweile. Also aktuell habe ich eben das Sicherheitsgewerbe eingeschränkt auf den Personenschutz und das Bewachungsgewerbe im vollen Umfang und auf Basis dessen arbeite ich eigentlich.
Das läuft jetzt schon so circa 2 Jahrzehnte in einem der sichersten Länder der Welt, wie es immer heißt. Wer braucht denn da Personenschutz, ohne Namen zu nennen?
Okay, ja, ich war in relativ viel Personenschutzaufträgen von sehr reichen Personen, auch von Politikern. Und da waren wir meistens im Ausland unterwegs. Also sehr wenig in Österreich, außer die waren in Österreich beheimatet, was es auch gegeben hat. Aber mit Maße waren wir unterwegs.
Was hat dich zum Personenschutzthema persönlich motiviert?
Es war einfach interessant für mich. Das war eine andere Perspektive und vor allem, ich habe gewisse Dinge, die eben beim JOC-Kommando lernt man ja, wie man, wie gesagt, bei Kommandoaktionen zum Beispiel in gewisse Dinge reingeht und ich habe dann einen ganz anderen Blick auf gewisse Gefahren gehabt, weil ich aus der Seite des Aggressors auch denken habe gelernt. Und das baue ich zum Beispiel bei meinen Kurse auch immer ein, dass man immer in die Rolle des Täters schlüpft, weil man sich dann als mögliches Opfer viel leichter tut, gewisse Gefahren einfach zu analysieren.
Mittlerweile bist du ja 3-facher Buchautor. Das 4. Buch ist in Arbeit und wird im Lauf des Jahres herauskommen. Und Ich rette mich war dein Einstieg ins Buchschreiben.
Ich musste kurz korrigieren. Es sind 2 Bücher quasi in Arbeit bei Lektoren bei 2 verschiedenen Verlagen und einer der Bücher ist eben, wird der Blackbook sein, eben zum Thema Personenschutz, also Close Protection. Und das 2. Buch, das derzeit beim Lektorat liegt, ist eben Ich stärke mich, da geht es eben in den Bereich rein, welche Möglichkeiten habe ich, mich selbst zu stärken. Begonnen hat das Ganze mit dem Buchschreiben eben, ich habe ja, wie ich begonnen habe, eben in den Schulen eben so Sicherheitstraining anzubieten. Das war so im Jahr 2011. Also bis 2010 habe ich dann sehr viel Personenschutzaufträge gemacht. Und dann habe ich mir ein bisschen anders orientiert und habe mir gedacht, ich muss jetzt mein Know-how einfach weitergeben an Personen, die vielleicht nicht den Zugang haben, ja. Und speziell, da sind mir die Kinder immer am Herzen gelegen. Und dann bin ich da in den Bereich rein. Und dann war wirklich ein Vorfall in St. Stephan ab Stein, wo ein Mann am Kind noch gegangen ist. Und dann hat die Lehrerin von dort, wo das passiert ist, hat mich kontaktiert, weil ihre Tochter bei mir schon 2-mal so einen Selbstverteidigungskurs gemacht hat. Und hat gesagt, können wir für Volksschüler nichts machen. Und ich habe dann mit Psychologen eben gesprochen und habe dann daran gearbeitet. Und meine Einschätzung war und ist heute noch immer so, dass ich ein 6- bis 12-, 10-jähriges Kind einfach nicht wehren kann. Sehr wohl aber mit dem Bauchgefühl arbeiten kann, mit der Körperhaltung, Körpersprache. Und gewisse Gefahren einfach erkennt und denen ausweicht. Also da geht es im Prinzip um den sicheren Abstand. Und dann haben wir eben dort eben mit Kursen begonnen. Und mittlerweile sind wir bei über 500 Schulen, wo ich eben Kurse schon gemacht habe. Und es hat jetzt schon 2, wenn nicht sogar 3-stelligen Zahl an Kindern schon geholfen. Also die möglichen Kindesentführungen eben sie da eben selber aus dem Gefahrenbereich gebracht haben, in die Schule zurück sind, dann nach Hause zurück und dann ist die Polizei informiert worden, eine Verhaftung war auch schon dabei, also von dem, was ich halt so von den Eltern weiß und von den Schulleiter. Also da in die Richtung habe ich dann gearbeitet und da ist eben das erste Buch, da haben wir gedacht, dann im 2015er Jahr, ich muss jetzt da ein Buch schreiben, weil es gibt ja kein Leitfaden für Selbstverteidigung, Prävention und Selbstbehauptung in den Schulen. bin ich halt dort in den Bereich rein und habe halt im Eigenverlag eben versucht, da ein Buch zu schreiben. Und eben habe da einteilt, und da bin ich weltweit der Erste, der das gemacht hat, in verschiedene Altersgruppen, also 6- bis 10-Jährige. Da ist mit Maß eben das Erkennen von Gefahren ausweichen, von 11 bis 14 und von 15 bis 99 habe ich das einteilt. Von 11 bis 14 ist die Möglichkeit, dass ich mit dem Stand wäre, und ab 15 habe ich die Möglichkeit, mir am Boden zu wehren. Wobei ich da auch wieder eine andere Sichtweise geben muss. Ich habe selber leistungssportmäßig Judo gemacht. Ich habe 15 Jahre lang müssen leistungssportmäßig Judo machen an der Trainingslager in Japan, dass ich im Bodenkampf gut geworden bin. Am Boden sollte ich eigentlich nicht hinkommen, und deswegen lege ich sehr Wert auf die Kurse ab dem 11. Lebensjahr, dass man immer einen stabilen Stand hat, dass man nicht in diese Position rutscht. Ja, also so, das ist der Ansatz von dem Buch gewesen. Und dann eben das zweite Markante, was man da gehabt hat, beim Pfefferspray. Mit dem Pfefferspray bin ich sehr viel beschäftigt. Also ich habe jetzt, glaube ich, über 8000 Mal gesprüht oder 9000 Mal, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ihn 5-mal selber schon im Gesicht gehabt, aber ich weiß, bei mir wirkt er. Und ich bin dann draufgekommen, dass man eben von 100 Leuten wirkt er bei 99, also das ist verifiziert. Und ich durch aus dem Personenschutz außer nicht, man sagt immer jetzt Worst-Case-Szenario, gut, jetzt ist der eine da, bei den wirkt er nicht, was nimmst du jetzt für ein Spray? Und da ist eben der Schaum, ja, oder das Gel. Das Gel ist kein Gel, ist auch Flüssigkeit. Also bin ich dann auf den Schaum gekommen. Und der Schaum, den kann man ja im Raum drinnen einsetzen. Das heißt, ich kann mich da bewegen, und alle anderen Sprays, bis auf das Gel natürlich, kann ich dort nicht einsetzen. Und was der Schaum besonders macht, ist, dass er die Sicht eben da, wenn er nicht wirkt, habe ich meine 2 Sekunden, dass ich flüchten kann. Und das waren die 2 Punkte, die ich da in dem Buch halt wiedergeben wollte.
Ich nehme jetzt mal an, ich sitze einem österreichischen Rekordhalter im Einsatz von Pfefferspray gegenüber. Jetzt ist das ja erst ab 18 erhältlich. Ab wann wäre es aus deiner Sicht einsetzbar?
Das war ja, ich habe rechtliche Tipps und gesetzliche Grundlagen ja in den beiden Büchern drin. Also das Ich rette mich ist das erste Buch aus dem Jahr 2016. Das sind alle Universitätsbücher, die ich gebracht habe. Und das Ich schütze mich, da sind dann nochmal 200 Stunden Mehrarbeit drin, da ist das Grooming und Mobbing auch da drinnen. Und in beiden dieser Bücher ist eben beschrieben, oder habe ich eben rechtliche Dinge auch drinnen gehabt, und da haben wir eben mit Richter habe ich da und mit Rechtsgelehrten eben gesprochen drüber, wie das von der rechtlichen Seite her ausschaut. Und in Österreich, in der Schweiz und in Liechtenstein ist der Pfefferspray erlaubt ab 18. In Deutschland sogar ab 14. Ich habe dann angefangen, und das mache ich jetzt schon seit 26 Jahren, ja, dass bei mir macht ein Kind ab dem 11. Lebensjahr kann der Pfefferspray-Training machen. Und das verfolgt 2 Ansätze. Erstens einmal, wenn die Eltern oder Großeltern den Spray irgendwo herumliegen lassen, wissen die Kinder, dass sie nicht hingreifen. Und das zweite ist, wenn der allein in der Wohnung ist, in dem Haus drinnen ist, ja, dann kann sich der wehren mit dem Spray. Ja. Also, weil sie es ja trainiert haben. Und die Richterin hat gesagt, ja, das ist, da wird wahrscheinlich auch nichts rauskommen. Ja. Und ich habe ja auch Kinder, und wenn mein Sohn oder meine Tochter noch nicht 18 ist und die hat ein Training und sie wehrt sich gegen einen Angreifer und ihnen passiert nichts, dann stehe ich gerne als Elternteil vor dem Richter. Das ist meine Einschätzung, mein Zugang. Und deswegen mache ich Pfefferspray-Training ab dem 11. Lebensjahr.
Weil die 11- bis 14-Jährigen ja auch nicht strafmündig sind.
Ach so, jetzt, das kommt noch dazu. So habe ich das gar nicht gesehen.
Sicherheitsbewusst. Gespräche über Safety, Security und Strategy.
Du hast also hunderte Schulen bereits in deinen Workshops gehabt. Was gibt's aktuell so bei dir? Einerseits Schulen, andererseits andere Zielgruppen.
Ich schütze mich und handlungsfähig sind seit 2025 im Teil der geistigen Landesverteidigung im Bereich der politischen Bildung zum Thema im Selbstschutz und handlungsfähigen Ausnahmesituationen. Und das sind die einzigen in dem Bereich drinnen, was jetzt Selbstschutz und handlungsfähig in Ausnahmesituationen betrifft. Und seit der Dreier Schützengasse ist ja das leider ein Thema. Also, dass man eben handlungsfähig ist in so Ausnahmesituationen. Und ich mache Kurse eben für alle Altersgruppen und für alle Beeinträchtigungen. Die Verteidigungsministerin Tanner hat beide Bücher gelesen und die hat da sehr gutes Feedback zurückgekriegt. Und habe dann im Herbst letzten Jahres habe ich einen Kurs gemacht für Falana, kennt man, oder? Glaube ich. Das ist das 12-jährige Mädel gewesen, das da von eben 10 Jugendlichen im sexuell die Übergriffe gehabt hat, wo die dann freigesprochen worden sind. Ich habe über 400 Opfer bei meinen Kursen schon gehabt. Das jüngste war 7 und das älteste eben 84. Und ich habe dann für die Anna eben gratis einen Kurs gemacht. Da waren ein paar eben Geschwister dabei und der Anwalt halt. Und da haben wir am Montag eben einen Kurs gemacht und am Freitag haben wir dann eben einen Termin gehabt bei der Verteidigungsministerin, bei der Frau Tanner, wo der Anwalt eben über Gesetzeslücken gesprochen hat, weil ein Opfer einer Gewalttat ja kein Berufungsrecht hat in Österreich. Also jeder Wirtschaftskriminelle hat da Möglichkeiten, gell. Und das wusste ich auch nicht bis zu dem Zeitpunkt und ich habe halt dann über Präventivmaßnahmen gesprochen, eben was man tun kann, eben um gewisse Sachen einfach zu verhindern in dem Bereich und da geht es sehr viel weiter.
Kommen jetzt von Kindern und Jugendlichen zum quasi professionellen Umfeld, Unternehmen, Organisationen. Was wäre da so ein typisches Unternehmen, das Gewaltpräventionsangebote benötigen würde und auch gerne annimmt?
Ja, wenn man so die Energiepreise anschaut und die Volatilität am Markt, ich mache sehr viel für Energiekonzerne, eben für die Kundenzentren, weil die ja mit den quasi Personen da dealen müssen und dass da eben keine Eskalationen oder zu viele Eskalationen passiert, ist da einfach halt Deeskalationstraining einfach sehr, sehr wichtig. Dann mache ich seit mittlerweile 20 Jahren schon, wissen die wenigsten, mache ich eben Deeskalationstraining für psychiatrische Pflegeanstalten, also wo wirklich schwere Fälle drinnen sind, wo es auch Messeübergriffe gibt. Und da muss man auch dementsprechend umgehen und immer natürlich mit dem gesetzlichen Rahmen, was es erlaubt und dass ich mich da drin bewege, dass ich keinen verletze. Ja. Das ist auch wichtig. Medizinisches Personal natürlich, Notfallpersonal. Ich habe dann auch so viel gemacht für Notfallsanitäter und Notärzte im Bereich im Handlungsfähig in Ausnahmesituationen.
Apropos Ausnahmesituationen, jetzt sind ja die Angreifer auch oft in Ausnahmesituationen, wenn sie zum Beispiel ja irgendeinen Mischkonsum hinter sich haben. Inwieweit wird das berücksichtigt?
Es gibt ja vier Arten von Täter, eben Täter, die psychisch da eben belastet sind oder vorbelastet sind, da die ersten zwei Tätergruppen im Prinzip als mit psychischen Erkrankungen oder so, das kann man ja nicht voraussehen. Das erkennt man auch nicht, da kann ich ja präventiv nichts machen. Und die dritte Tätergruppe, die unter Alkohol- oder Drogenkonsum steht, die du wahrscheinlich meinst, ja. Und die vierte Tätergruppe, die eben auf Opferveranlassung hin handelt, also die dritte und vierte Tätergruppe kann ich eben präventiv, da kann ich präventiv was entgegenwirken, aber bei der ersten, zweiten Tätergruppe, wenn ich da daneben bin, habe ich eigentlich keine Chance. Präventiv.
Wenn du jetzt so die letzten 20 Jahre zurückdenkst und die Entwicklung einmal dir vor Augen führst, was war die bedeutendste Veränderung, was jetzt so Täterverhalten, Zugänge, vielleicht auch Auftretenshäufigkeit angeht?
Ja, Migration ist schon eine Thematik. Ja. Wir haben im 2019er Jahr, ist ein Beitrag erarbeitet worden, ich schreibe immer wieder eben Fachkommentare für das Magazin Sicherheit vom Bundesministerium für Inneres. Und ich habe real schon einmal ein Messer abgenommen und habe 200 Leuten das Leben gerettet. Habe natürlich auch dementsprechendes Training drauf und finde immer, dass zwei Drittel eben Glück ist und ein Drittel können. Ich war da damals, habe ich 100, 120 Stunden Training gehabt auf das Messer abnehmen. Also das war für mich, ist heute noch immer so. Also ich habe eben das Messer abgenommen, dass man einen Messerangriff überlebt und dann zwei andere Leute auch nichts haben. Gell. Das ist relativ selten und da habe ich dann einen Fachkommentar schreiben dürfen und aufgebaut war der Beitrag eben über die Eco Cobra hat, ich glaube seit 20 Jahren, also eine Analysezelle, wo eben analysiert wird, wenn ein Messerangriff in Österreich ist, wann kann ein Polizist überhaupt eine Schusswaffe einsetzen? Ist es überhaupt möglich? Ja, und da habe ich meinen Fachkommentar abgegeben und damals war es eben so, also das war im 2019er, 2020er Jahr, da war ein Messerangriff pro Tag und mittlerweile sind wir bei 8 oder 9, gell? Also da hat sich schon ein bisschen was verändert in die Richtung. Wir haben auch zum Beispiel jetzt die Rettung hat auch die Anweisung, dass, wenn ein Raufhandel ist, die wartet, bis die Exekutive da ist, weil eben die Gefahr eines Messeran- oder Übergriffes besteht. Das habe ich zum Beispiel bei meinen Trainings immer drinnen, weil das ist auch wichtig für die Opfer oder für die Leute, die da in der Nähe sind, dass sie nicht hingehen oder einfach dort überlegen, wenn sie hingehen, weil sie immer wieder mit einem Messerangriff rechnen müssen. Ja, sondern es ist ja nicht nur das Rettungspersonal. Und da in die Richtung hat sich schon was geändert, ja.
Was ist jetzt so in der Gesellschaft aus deiner Sicht der größte Mythos, mit dem du aufräumen willst, im Bezug jetzt auf beispielsweise eigene Fähigkeiten oder die Sicherheit oder Unsicherheit unserer Gesellschaft?
Ja, ich glaube, so wie man im Berg eine ruft, so kommt es zurück. Also Migration ist immer ein heikles Thema. Da habe ich eine echt interessante Erfahrung gehabt, wie meine Tochter eben Matura gemacht hat. Hat sie mal gefragt, ob ich die Sicherheit mache. Dann habe ich eben, war in dem Park, habe das Gebäude besichtigt und die Sicherheit, wenn man heute einen Matura-Ball sichert, ja, ist ja die Hauptaufgabe eben, dass wenn eine Feier ist oder so, dass man die Leute einfach gefahrlos ausbringt, ja, oder Schlägereien schlichten oder so. Aber mit Maße eben ist einfach, dass man die Leute sicher da eben rausbringt, reinbringt und rausbringt natürlich. Und dann habe ich halt das Gebäude besichtigt und dann bin ich halt zum Schluss gekommen, dass ich da eben 26 Personen brauche. Hab dann eben die Personen gehabt und der Ball war am Samstag und ich habe dann am Mittwoch eben dann nur mehr 12 Leute gehabt. Das ist dann, wenn du 26 brauchst, das ist ein bisschen wenig. Und hab dann eben die umliegenden Sicherheitsgewerbe eben gefragt oder Firmen gefragt und die haben dann gesagt, na, war ja der Neid vielleicht da oder was auch immer, ja. Und ich veranstalte ja seit 2021 jedes Jahr so Fachkonferenz für Personenschutz und Unternehmenssicherheit und da habe ich mein Netzwerk halt angerufen und da sind halt die Leute von St. Pölten kommen oder von Tirol kommen, was auch immer, ja. Und habe dann die 26 Leute zusammen gehabt und zwei Stunden vorher haben wir einen Rundgang gemacht, dass ich ihnen die Notausgänge zeige und so und die Einweisung und so. Und dann waren es, glaube ich, 12 Österreicher, halb Serber, halb Russe. Ich habe dann einen Syrer halt dabei gehabt und zwei Tschetschenen. Das waren Judo-Staatsmeister, der Freund von mir gesagt. Alle natürlich an Leumund gehabt, was klar ist, und auch von einem Sicherheitsunternehmen haben wir super gearbeitet. Und die haben mir dann gedacht, präventiv, ja, das Diskothek hat es immer die Schlägereien gegeben, dann stelle ich die zwei Tschetschenen abgestellt. Wir haben dann, waren ja in Österreich, sind ja um die Schulgebäude ist ja generelles Rauchverbot, weil wenn ein Matura-Ball ist, hast du einen Raum, wo die Raucher halt hin dürfen, ja, und das war halt dort beim Hinterausgang und dann haben die vorhin geraucht und haben halt nicht ausdämpft und dann bin ich halt vorgegangen und dann waren halt ein paar Typen dort, die halt gesagt haben, ja, Warum redest du mit mir? Und dann sag ich, ja, die anderen haben alle schon ausdämpft und du nicht. Und dann sind die Syrer hinten gestanden und dann war das, also meine Leute, ja. Und dann hat der schnell ausdämpft, ja. Hat super passt. Und wir haben dann einen Drogendealer aufgedeckt. Und es hat keine Schlägerei gegeben. Es war komplett ruhig, den ganzen Ball. Ich habe mir gedacht, zuerst, das ist interessant, gell, die Konstellation. Ich habe gesagt, wir sitzen alle im selben Boot. Und es war eigentlich seit 40 Jahren der erste Matura-Ball, was keinen Vorfall gegeben hat. Und das ist einfach deswegen, ich habe da ganz einen anderen Zugang. Ich habe 6 Jahre lang auch in einem arabischen Raum gearbeitet. Ich habe nie Probleme gehabt mit Einheimischen, weil ich immer, das will ich mitgeben, ja. Dass man einfach so wie man im Berg reinruft, so kommt es zurück aus. Nicht? Also je nachdem, wie man den Umgang pflegt mit demjenigen und egal, was der für Religion hat oder für aus was für einem Land der kommt, man muss immer die Leute respektieren.
Auch hier wieder ein Rekord, der wahrscheinlich sicherste Matura-Ball Österreichs.
Ja, wahrscheinlich.
Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der A1 Telekom Austria sowie mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement.
Wenn ich um all das herum jetzt eine Klammer setzen möchte, dann habe ich den Eindruck, du bist in gewisser Weise auch prophetisch oder missionarisch zum Thema Selbstschutz, Selbstverteidigung, Sicherheit unterwegs? Gibt es Zielgruppen, wo du dir noch mehr erwarten würdest?
Ja, im Bereich Lehrertraining gehört viel mehr gemacht. Und da sind wir jetzt Gott sei Dank in der Steiermark. Also über den Gewaltschutzbeirat bin ich dann in die pädagogische Hochschule reingekommen. Ich mache die Lehrerfortbildung schon seit einigen Jahren. Aber jetzt haben wir da wirklich ein Programm ausgeweitet, was ich für sehr sinnvoll erachte. Und es wird ab Juli, komme ich sogar in die Lehrerausbildung rein. Und ab dieses Jahr im Mai bin ich in der pädagogischen Hochschule Steiermark eben in der Lehrerfortbildung Schülfen buchbar. Und da haben wir drei Module. Das erste Modul wird sein im Selbstschutz. Setzt die zusammen aus 4 Einheiten. Das zweite Modul ist Deeskalation. Setzt die zusammen aus 4 Einheiten. Und das dritte Modul ist eben handlungsfähig in Ausnahmesituationen. Und setzt die aus zusammen aus 4 Einheiten. Und das ist wirklich eine sinnvolle Einrichtung. Und auf Basis meiner 2 Bücher, eben die Teil der geistigen Landesverteidigung sind, finden diese Kurse statt.
Das ist jetzt ungefähr so lange wie ein Erste-Hilfe-Kurs.
Genau.
Warum wird Selbstschutz in der Gesellschaft bisher so gering geschätzt und ist Erste Hilfe so weit verbreitet?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass die meisten die Gefahr gar nicht erkennen oder wahrnehmen. Ich arbeite sehr viel mit dem Bauchgefühl. 95% der Opfer, also ich habe ja über 400 Opfer gehabt, haben das Bauchgefühl ignoriert, deswegen ist ihnen was passiert. Und das Thema Bauchgefühl ist ja auch nie Thema in der Öffentlichkeit. Aber ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil man das jede Person hat das in sich. Man muss nur hören drauf. Und die Körperhaltung, Körpersprache ist eben das zweite Thema, das ganz, ganz wichtig ist in dem Thema.
Also zumindest nicht das taugliche Opfer sein, das sich freiwillig meldet.
Genau.
Du hast doch das Thema Behinderte in deiner Arbeit, wo du Menschen, die im Rollstuhl sitzen oder blind sind, auch beibringst, sich selbst zu wehren. Magst du da kurz erzählen drüber?
Gerne. Ich habe ja, kommen wir zurück wieder noch einmal, das erste Buch, Ich rette mich, hat ein Freund von mir, der ein großes Sicherheitsunternehmen hat angeschenkt. Wir reden vom ersten Buch. Das zweite, das Ich schütze mich, da sind 200 Stunden mehr Arbeitszeit drinnen, aber das erste hat schon gereicht. Hat dann einen sehr hohen, ich kenne mich nicht aus beim Graf Mager, was da die Kategorien sind, aber der hat 2 oder 3 Clubs und der hat ihm das geschenkt und dann habe ich den einmal kennenlernen dürfen vor, ich weiß nicht, 5, 6 Jahren und dann sage ich, ja, was sagst du denn zu meinem Buch als Profi? Dann sagt er, seit dem Zeitpunkt rede ich mit Sehbehinderten. Und das war für mich einfach ein Zeichen, gell. Es war ganz interessant, dass man einfach so jemanden auch motivieren kann, dass er mit anderen Personengruppen arbeitet. Ich glaube auch, dass sich jeder schützen kann. Und da habe ich auch ein paar Beispiele dazu. Ich arbeite sehr viel für kognitiv beeinträchtigte Menschen. Da habe ich mal ein Feedback zurückgekriegt. Ja, unsere Klienten trauen sich jetzt nicht auf die Straße gehen. Das ist ein Feedback, mit dem kann man was anfangen. Und dann habe ich einen Kurs einmal gemacht über Sicherleben in Graz. Da ist gegangen eben Selbstschutztraining für kognitiv und körperlich beeinträchtigte Menschen und da waren eben, ich glaube, 2 mit Rollator waren dabei und 4 mit Rollstuhl und einer mit Rollstuhl, der hat nur einen Joystick gehabt, also der war quasi vom Kopf abwärts gelähmt und hat seinen Rollstuhl nur mit dem Joystick steuern können. Natürlich hat er einen teuren Rollstuhl gehabt, aber der fragt mich dann, wie kann ich mich wehren? Markus, wie kann ich mich wehren? Sag ich, komm mal raus und dreh einmal deinen Rollstuhl nach links und nach rechts und nach vorne und fast einmal nach vorne. Hinten. Ich habe am nächsten Tag Muskelkater gehabt, vom Wegspringen, wenn ich nicht weggesprungen wäre. Der hat mir die ganzen Schienbeine zertrümmert. Die haben ja unten so ein Trittbrett und hinten so Verstrebungen, so Räder. Also wenn der den Rollstuhl dreht, der hat sich mit dem Kinn gewehrt. Kompletter Wahnsinn. Also man sollte nie jemanden unterschätzen, das habe ich auch gelernt. Und dann 2 Monate später war er auf einer Veranstaltung im Grazer Rathaus und dann hat mir der gefragt, ob ich ihm zum Essen und zum Trinken gehen darf. Also er kann sich wehren, aber er kann selber nicht wirklich da Nahrung zu sich nehmen und so, ohne Hilfe. Also das war sehr, sehr, sehr bewegend.
Im bisher letzten Buch, Handlungsfähig in Extremsituationen, das ist ja eigentlich eine kleine Bibel über Adrenalin. Mhm. Magst du das ganz kurz zusammenfassen?
Mhm. Ich würde gern noch vorher, wie bin ich eigentlich zu dem gekommen? Ich habe immer, wenn ich schreibe, komme ich zum nächsten Buch. Ja. Und da war es so, dass ich das erste Buch wieder, das Ich rette mich, hat einer gefunden von Ö1 in der Nationalbibliothek. Und dann hat er gesagt, hat er mich angerufen und das ist es, die Telefonnummer drin im Buch und sagt er, du, Herr Schimpel, können wir einen Beitrag machen fürs Radiokolleg von Ö1 über Adrenalin und Auswirkungen von Adrenalin in Extremsituationen? Sag ich, ja, gern, und machen wir einen Beitrag und dann Radiointerview, nicht Fernsehen, Radio, ja. Und dann habe ich gesagt, ja, dann machen wir ein Training in Wien, in der Tiefgarage und im 19. draußen, im Wald. Und da war damals war mondfinstere Nacht, also wäre sehr, sehr dunkel und also ein super Beitrag draus war. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt beweisen, dass ich eben da auch in Extremsituationen handlungsfähig bin. Und das Adrenalin hat ja beim Täter sowohl wie auch beim Opfer die Wirkung. Und wenn man das Opfer richtig trainiert, ja, dann hat er das zwischen 3- bis 5-fach die Kraft, die es vorher hat, ohne den Adrenalinschub. Und beim Täter ist es so, der hat ja ganz ein anderes Schmerzempfinden. Das heißt, für mich, ich muss eine Technik wählen, ja, wo ich ihm weh tue, so dass er es auch spürt oder dass da irgendwas bricht, was auch immer, ja, so dass ich da eine Wirkung habe, dass ich überhaupt wegkomme. Und das Ziel bei dem Ganzen ist immer, in Extremsituationen, du hast ja im Prinzip 3 Arten, wie man reagieren kann. Das ist eben Kampf oder Flucht und das Erstarren vor Angst, also Fight, Flight and Freeze, wie man es im Englischen sagt. Zum Freeze sind sie dazugekommen erst, also wissenschaftlich 1989. Und für mich ist ja, das ist meine Definition jetzt, also das Kampf oder Flucht ist das Tun und das Erstarren vor Angst ist das Nicht-Tun. Das heißt, ich muss so trainieren, dass das Erstarren vor Angst minimiert wird, dass ich überhaupt handlungsfähig bin. Und beim Selbstschutz selber ist das Endziel immer die Flucht. Weil wenn ich jemanden niederprügel, dann habe ich ein Problem im Gesetz. Okay? Wehren darf ich mich lösen, um wegzukommen. Ja? Also ich darf, da gibt es ja den Notwehrparagraphen, der grob übersetzt für alle verständlich. Ich darf mich wehren, ich darf jemand anders helfen, ich darf meine Wertgegenstände schützen, ich darf es nur nicht übertreiben. Und dann bin ich eigentlich relativ sicher von der gesetzlichen Lage her. Gut, dann war mir ein anderes Beispiel noch zu handlungsfähigen Ausnahmesituationen. Ich hab ein Training gemacht, eben in der Volksschule. Da hat mir auch immer die Probleme eben am Schulweg mit freilaufenden Hund zum Beispiel. Ist immer ein Thema. Ja, passiert ja relativ viel. Sind ja, glaube ich, in den letzten 3 Jahren waren ja 3 Todesfälle. Meistens von Joggerinnen, ja. Ein 4-jähriges Kind, das war glaube ich vor 2 Monaten, hat am Hund den Fressnapf weggenommen und der Hund hat es ins Gesicht gebissen. Nicht? Also die Dinge, die sind ja da, diese Gefahren. Und der Hund selber beißt ihn nicht gleich, außer ich nehme sein Fressen weg oder ich wecke ihn auf. Ja? Ein Hund warnt mir normalerweise. Er bellt, er knurrt, er fletscht die Zähne. Und dann habe ich immer so, in der Ausbildung mache ich das, alle Altersgruppen natürlich, aber speziell auch die Volksschüler. Sage ich, wenn sie am Schulweg seid und kommt zum Gehsteig, dann kommt es zu so einer Begegnung, vor euch steht der Hund und der knurrt, bellt oder fletscht die Zähne, ihr schaut den Hund in die Augen, was müsst ihr als erster machen? Ja? Kommt immer Blickkontakt unterbrechen. Das heißt, umdrehen darf ich mich nicht in den Rücken zudrehen, aber einfach nicht mehr direkt in die Augen schauen, bei dem Hund vorbeischauen und dann ganz langsam weggehen. Nicht nach hinten gehen, weil da könnte ja was liegen, ja. Also, und wenn ich einen schmalen Gehsteig habe und einen Stock bevor ich eine Straße, kann ich natürlich nicht einen Seitschritt machen, weil da wäre ich zusammengeführt. Da drehe ich mich leicht seitlich, so dass ich im Augenwinkel das auch nur erkennen kann und gehe ganz langsam weg und keine schnellen Bewegungen mehr machen, weil sonst eben der Spieltrieb, der nicht so gefährlich ist, ja einsetzen kann oder wird den auch geschnappt. Aber der viel gefährlichere ist der Jagd- und Beutetrieb. Und dann war ich ein 9-jähriges Mädel, die war in der 1. Klasse dabei, wie sie 7 war, in der 2., in der 3. und hat 2-mal so einen Kurs gemacht und wir haben nur theoretisch gesprochen drüber. Und dann in der 3. Klasse sagt sie auf und mit meinem 6-jährigen Bruder unterwegs, am Weg zur Schule. Und dann ist genau zu so einem Vorfall gekommen. Der Hund, ein freilaufender Hund war dort, hat bellt. Da war kein Herrl, keine Frau dabei. Und was wollte der 6-jährige Bub machen? Weglaufen. Was hat sie gemacht? Weil sie es gewusst hat, sie hat den Bruder festgehalten. Sie sind langsam weg und beiden ist nichts passiert. Und das war eigentlich ein Ausschlaggebend zu dem, dass ich das Buch schreibe. In dem Bereich handlungsfähig.
Vielen Dank. Das Buch soll aber auch allen Hundehaltern eine Lehre sein, dass sie ihre Tierchen nicht frei herumlaufen lassen. Zum Abschluss unseres Gesprächs gibt's auch wieder eine Standardfrage und in diesem Fall bei einem dreifachen und bald fünffachen Buchautor möchte ich auch diesmal die eigenen Bücher ausschließen, aber ich frage dich jetzt noch um einen Medientipp.
Ja, es ist schwierig, aber ich würde den Bear Grylls rausnehmen, ehemaliger SAS-Soldat, und er macht sehr viel im Survival- und Outdoor-Bereich. Und da habe ich eben, weil ich ja da ein bisschen mehr in den spirituellen Bereich reingehen habe müssen, habe ich mir sein Buch besorgt, The Greatest Story Ever Told. Wird aus der Sicht vom Petrus, wird eben die Geschichte vom Jesus oder das Neue Testament quasi dort, hat er sehr spannend geschrieben, muss ich sagen, ist mittlerweile eh schon ein Bestseller. Aber ich habe auch nicht gewusst, dass der über 100 Bücher schon geschrieben hat. Aber das ist echt lesenswert.
Vielen Dank. Ein spiritueller Abschluss von einer sehr praktischen Folge. Lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch und wir sind gespannt auf deine nächsten Bücher.
Ich sage auch danke noch einmal für die Möglichkeit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören und bis bald bei Sicherheitsbewusst.
Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.